Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Willkommen zurück beim Kulturkiosk. Ich bin die Lisa und bei mir im Studio sitzt heute Birgit Zimmler, die künstlerische Theaterleiterin der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Das Programm für 2025 steht ja schon eine Weile. Karten habe ich zwar noch keine, aber persönlich freue ich mich am meisten auf West Side Story, weil ich auch ein großer Fan von Musicals bin. Ist es so, liebe Birgit, dass jedes Jahr mindestens ein Musical aufgeführt wird? Und also ist Musical ein Pflicht im Programm?
Ja, also Musical gehört fest in den Bestandteil. Wir haben eigentlich drei, ich sag mal, Slots, die so Pflichtprogramm sind. Es soll immer ein Familienstück dabei sein, ein großes Schauspiel und ein großes Musical. Und dann gibt's noch eine vierte Eigenproduktion. Da darf ich dann immer ein bisschen spielen und auch mal was Experimentelleres oder Neueres oder so ausprobieren.
Genau, weil ich habe ja auch gelesen, dass es dann so eine Mischung aus Volksstück, klassischem Schauspiel, Musical und dann Familienkinderstück oder sowas. Das muss schon irgendwie so eine Mischung sein.
Genau, es muss eine Mischung sein, die anspricht. Ich denke jetzt nicht so stark in Genres, also es muss nicht jedes Mal ein Volksstück sein. Ich denke eher so, es sollte was zum Lachen dabei sein, es sollte was zum Nachdenken dabei sein, auch was die Bühne so richtig, diese tolle Felsenbühne einfach zum Leuchten bringt, also was Sinnliches ist und auf jeden Fall eben was für Kinder. Und wenn ich dann so denke, was will ein Publikum bei uns erleben, dann ergibt sich daraus eigentlich der Spielplan schon in sehr unterschiedlicher Ausprägung, aber eben fix mit einem großen Schauspiel, einem großen Musical und was für Kiddies.
Ja, damit halt für jeden was dabei ist.
Genau so.
Am besten. Auf welches Stück freust du dich denn am meisten? Hast du einen Favoriten oder ist es bei dir wirklich so, dass alles ein Favorit ist?
Ich mag die alle. Also das ist natürlich schon, da hat jedes Ding so sein Besonderes. Was ich toll finde dieses Jahr ist, dass wir zwei Kooperationen drin haben. Also mit Seele für Seele, das ist ein neues Musical, was den Freischütz so ganz grob als Grundlage hat. Da kooperieren wir mit dem Festspielhaus Neuschwanstein bei Füssen und die unendliche Geschichte hat zumindest einen Vorgänger, eine Vorlage in Salzburg, wo wir denselben Regisseur jetzt gewinnen konnten, wo wir, denke ich, von der Optik mit Puppenspiel und so in eine ähnliche Richtung gehen. Das wird sehr fantastisch. Das sind die beiden, die dann auch am meisten Arbeit erfordern. Da ist man dann selber am stärksten involviert. Während natürlich, ich sag mal, Klassiker, Drei Musketiere und eine West Side Story, da weiß man, was man kriegt. Da bestellt man ein entsprechend gutes Kreativteam, eine gute Regie, eine gute Ausstattung, Choreografie, musikalische Leitung und Kampfchoreografie natürlich bei Drei Musketieren. Und dann verlässt man sich eigentlich drauf, dass die wissen, was sie machen und bleibt in loser Absprache. Nur wenn man das Gefühl hat, da läuft vielleicht was nicht so oder das ist ein bisschen, wir haben so viele Termine, das ist schwergängig, dass die ins Gespräch kommen, dann schiebt man mal an oder wenn jemand mit einer Idee kommt und sagt, ja, schön gedacht, aber bei uns auf der Felsenbühne, das machen wir mal nicht. Also so Sachen kommen natürlich dann auch mal vor, aber eigentlich sind die, dafür hat man die Kreativen ja, dass die mit ihren tollen Ideen und unterschiedlichen Handschriften kommen. Und da bin ich eine Verfechterin der flachen Hierarchien und sagt, lass die mal laufen, die machen ihr Ding schon.
Bei der unendlichen Geschichte gibt es ja dann auch zwei Versionen, wie ich das auf der Homepage gelesen habe. Eine für Kinder oder familienfreundlicher. Kürzer ist es ja eigentlich nur, oder?
Jein, nicht wirklich. Okay. Also es ist auf jeden Fall kürzer, klar. Das hat dann so 70 Minuten und die lange Fassung hat mindestens eine halbe Stunde mehr. Aber wir haben das tatsächlich gemacht, weil der Roman von Michael Ende in so zwei große Abschnitte zerfällt, ähnlich wie Laurenz von Arabien oder so. Der erste Teil ist wirklich so eine Fantasie-Abenteuergeschichte. Der Bastian, der das Buch liest, muss Fantasien retten. Und dann gibt's den zweiten Teil, dann hat er Fantasien gerettet und ist plötzlich in dieses Buch eingesogen und dann will der Junge da nicht wieder raus. Und dann wird der Held plötzlich zum Anti-Held und hat so fast wie in einem Shakespeare'schen Königsdrama, wo man denkt, Moment, ich mochte den doch gerade noch, jetzt benimmt er sich aber echt ziemlich Schofi-mäßig und Schofel und blöd und egoistisch und dann kippt die Sympathie für diesen Charakter und wir sehen den plötzlich viel ambivalenter und das ist also so ein Hauptcharakter dann so ambivalent kippen zu lassen, das sollte man einem Kind, glaube ich, erst zumuten, wenn es so Ende Grundschulalter oder schon in der höheren Schule ist, weil sonst also die Helden so zu verlieren, das gibt dann eine große Verunsicherung, das ist für bestimmte Alter einfach dann noch nicht angemessen. Und darum finde ich es also auch, ich sag mal, vom künstlerischen Inhalt sehr folgerichtig, dass wir sagen, wir haben zwei Varianten, eins für die jungen Kinder und eins dann wirklich für die Familien auch mit ein bisschen älteren Kindern.
Naja, aber ein bisschen mehr Arbeit, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Aber ich glaube, das ist wirklich sinnvoll tatsächlich, weil das ist ja schon irgendwie was für Kinder, aber wenn man sagt, das, ja, genau, wie du halt sagst, das mit diesem Protagonisten, der dann sich doch irgendwie verändert, ja, ja.
Also wir probieren das jetzt das erste Mal aus und ich bin mal ganz gespannt, wie es läuft. Im Verkauf laufen beide Varianten relativ gut an. Also eigentlich ziemlich gut. Man merkt, dass so dieses Konzept, oh, huch, was Längeres und am Abend und ist dann für Familien auch ein bisschen teurer, muss man auch dazu sagen. Wird aber auch schon ganz gut angenommen. Also es ist halt einfach, wo man sagt, ist die komplexere Geschichte und dann auch für Erwachsene, die Kinder begleiten, dann auch ein vollwertigerer Theaterabend, als wenn man jetzt zu einem was geht, was jetzt ganz auf kleine Kinder als Zielpublikum ist. Das ist ja was Disney oder so toll beherrscht, dass das wirklich die kleinen Kinder als Zielpublikum hat, aber immer noch so eine Ebene für die Erwachsenen mitläuft und sich beide gleich gut amüsieren. Das kann man aber nicht immer garantieren. Und also bei der langen Fassung kann man es in dem Fall auf jeden Fall garantieren.
Ja, will ich mir auch ansehen, tatsächlich. Ich finde das Programm einfach so schön. Es gibt so schöne Stories. Drei Musketiere, bin ich auch dabei. Also, mein Geld ist in guten Händen bei den Luisenburg-Festspielen.
Na, suchen wir das gerne, ne? Bring doch den ganzen Freundeskreis mit.
Wie läuft denn das Ganze eigentlich ab? Also, jetzt ich oder andere Nicht-Beteiligte kennen ja nur das Programm dann am Ende. Aber man muss ja die Stücke auch auswählen. Wie, wann passiert das?
Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Also je nachdem, wie komplex ein Stück ist, auch wie einfach es erhältlich ist oder nicht, differiert das ganz stark. Ich habe tatsächlich Stücke, die ich jetzt schon für 2027 anfrage. Auch Sachen, die man selber entwickelt, also gerade Neuentwicklungen, wo man sagt, okay, die hängen nicht in irgendeinem Verlag auf der Stange und jeder kann sie haben, sondern wo man mit den Autoren arbeitet, haben normalerweise mindestens einen Vorlauf von 2 Jahren, weil man eben dann schon mal eine Version schreiben lässt, über die spricht. Also diese Stücke wie West Side Story, da kann man halt davon ausgehen, dass die aber tausende Aufführungen hinter sich haben. Die haben sich in Anführungszeichen rund gespielt. Also da weiß man, dass die in sich so gut gebaut und geschrieben und die Charaktere so stimmig sind, das läuft wie eine Eisenbahn. Während also so ein Zug, den man noch auf die Schiene setzen muss oder vielleicht erst zusammenbauen, weil es ein Prototyp und was ganz Neues ist, das braucht halt dann mehr Vorlauf. Und auch es gibt so ein paar Sachen, wir hatten jetzt Sister Act ja zum Beispiel vor 2 Jahren, also so auch große Brecher, die sind nicht immer erhältlich auf dem Verlagsmarkt. Und da muss man auch den Markt beobachten, wann wieder so ein großer Titel kommt. Also wann der frei wird und wann man den wirklich haben kann. Man kann nicht jederzeit jeden Titel in Anführungszeichen einkaufen vom Verlag. Es gibt aber auch Sachen, die haben dann, man sagt, okay, das ist eine gut geschriebene Stück, das ist auf dem Markt verfügbar, das passt gerade rein und das hat dann vielleicht auch mal nur ein Vorlauf von einem guten Jahr.
Ich kann mir schon vorstellen, dass manche vielleicht denken, dass das alles aus der Feder der Luisenburg stammt. Also, dass alle Schauspieler dort sind und ihr kreiert einfach ein Stück. Oder so, ach, wir haben hier die unendliche Geschichte und jetzt tun wir unsere Schauspieler auf die Bühne stellen und dann machen wir das. Aber das ist ja nicht so.
Nee, also, wenn ich mir jetzt angucke, was wir jedes Jahr allein an Personal haben. Also ich sage, wir stellen jedes Jahr neu eigentlich ein mittelständisches Unternehmen auf. Wir haben im Künstlerischen circa 120 Mitglieder Künstler in Anstellung plus dann noch Ehrenamtler dazu. Wenn man jetzt sagt, man hat noch eine spezielle Kampftruppe oder einen Chor oder eine Unterstützung mit einem Extraballett oder so. Aber weil wir ja ein Saisonbetrieb sind, rockt man den Betrieb runter auf vielleicht 5 Leute im Winter. Und dann muss man halt über 100 Leute wieder finden.
Stimmt.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein mittelständisches Unternehmen würde jedes ja 90-95% seines Personals austauschen und neu gewinnen müssen. Ich glaube, dann versteht jeder, was man dann auch über den Winter zu tun hat. Also man muss die Künstler finden, man muss die SchneiderInnen finden, die KostümbildnerInnen, die Leute für die Werkstatt, die MaskenbildnerInnen, die Requisite, Ton, Licht. Und da eben man dann für den Sommer anstellt, wie gesagt, der kürzeste Vertrag hat dann vielleicht 4 Wochen und der längste 10 Monate, ist das natürlich ein riesen Human Resource Management. Also man ist halt wirklich ganz viel mit Menschen und mit wer arbeitet gut zusammen beschäftigt. Und es sind natürlich auch immer neue Gruppendynamiken, die entstehen. Also wenn man als Kind sich vorstellt, man würde jedes Jahr in eine neue Klasse gehen.
Puh, ja.
Ja, aber genau das ist es natürlich. Die Künstler finden sich neu zusammen, man kennt sich nicht. Man muss gucken, was ist die Handschrift, was ist da der Vibe. Und wir versuchen uns so einen Pool von Leuten zu erhalten, dass man sagt, wir haben immer welche dabei, die sich schon kennen und auch untereinander wissen, sich mit der Bühne wohlfühlen und wie das funktioniert. Aber auch immer, dass man sagt, frische Handschriften, frisches Blut, neue Gedanken, dass es sich auch nicht festfährt. Und dadurch fühlt sich tatsächlich die Luisenburg im Sommer auch immer, das hat immer sowas von so einem wilden Sommercamp. Ja, also wenn es gut läuft, hat man das Gefühl, Schülerfreizeit und alle mit viel Energie dabei und wenn es gut läuft, auch alle mit demselben Ziel.
Deine Telefonliste auf dem Handy hat dich so, ist die ewig lang, weil wenn man jedes Jahr neue Kontakte schürt und jeden dann einspeichert.
Tatsächlich habe ich am Anfang immer noch alle auch aufs Handy eingespeichert und jetzt, also die Outlook-Liste ist deutlich länger als die Handyliste.
Ich glaube, das ist auch sinnvoller, als alles aufs Handy zu tun. Genau, Opern und Operetten sind ja auch mit Teil des Programms. Läuft das auch? Also kommen genug Leute auch in Opern und Operetten? Weil ich wenn ich jetzt so an die Luisenburg denke, ich denke mehr an so Theater und Musicals.
Also die Oper machen wir jetzt schon langjährig. Das machen wir mit den Landesbühnen Sachsen gemeinsam, die wirklich ein sehr, sehr gutes Opernensemble haben und die auch gewohnt sind, ihre Inszenierungen, die erstmal für innen gemacht sind, nach draußen zu packen, weil die Felsenbühne Rathen haben, wo die auch eine sehr weitläufige Felsenbühne haben.
Da war ich auch schon mal.
Und also das funktioniert sehr gut. Tatsächlich haben wir dieses Jahr das erste Mal seit 18 Jahren oder noch länger keine Operette im Programm, sondern spielen stattdessen die West Side Story, weil die Operette ist halt als Form seit eigentlich den 1930er, spätestens 40er Jahren nicht mehr aktiv. Also da wird kaum mehr Neues geschrieben und produziert und ich sag mal ein Unterhaltungsstück, was über 100 Jahre alt ist, das fühlt sich sehr häufig dann auch ein bisschen dated an. Und das ist auch was sehr viel über Busreisen und so gebucht worden ist. Und das ist nach Corona komplett weggebrochen bei uns und hat sich dann auch nicht wieder erholt. Und zwar gesagt, wir setzen mal da ein klassisches Musical rein. West Side Story ist für uns mit großem Aufwand. Das sind 19 Leute im Orchester. Das ist sehr, sehr groß auch für ein Musical. Es hat also so dieses symphonischen, klassischen Klang auch noch dabei als Musical aus den späten 50er Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal einen tollen Kick gibt, jetzt wo es da auch terminiert ist, wo sonst die Operette immer war.
Ja.
Gucken wir mal,
ne?
Genau. Konzerte habe ich auch ziemlich stark ausgebaut. Wir sind seit 2018 dabei.
Genau.
Und den Konzertsektor, da war immer so 1, 2, vielleicht mal 3. Das sind jetzt immer doch auch ein gutes Dutzend Konzerte.
Dieses Jahr kommt ja auch Beatrice Egli als Schlagersängerin. Und dann gibt es ja auch klassische Konzerte. Genau. Popkonzerte. Christa Berg war doch auch.
Christa Berg war auch schon.
War schon dort. Es ist ja sehr vielfältig.
Also wir versuchen, das Konzertprogramm so aufzustellen, dass wir immer den einen oder anderen Newcomer bedienen, dass wir so Sachen, die wirklich urig bayerisch oder urig fränkisch sind, mit dabei haben. Den Klassiksektor bauen wir jetzt gerade sogar noch ein bisschen aus, weil eben diese symphonische Musik mit einem großen Orchester, ob das jetzt Hans Zimmer Filmmusik ist oder wir haben einen großen Nabucco dieses Jahr mit dabei, wir merken, dass da ein ganz große Nachfrage ist, tatsächlich auch so nach so einem bunten Operettenabend oder die,
5 Tenöre, 10 Tenöre, 8 Tenöre,
im Zweifelsfall nachgefragter sind, als sich wirklich noch die ganze Geschichte einer Operette anzuhören. Also da haben wir sehr nachgelegt. Und dann schauen wir immer, dass wir aus dem Rock-Pop-Bereich jemanden dabei haben, dass wir Bands dabei haben. Und natürlich gucken wir auch immer, ob wir den einen oder anderen Namen, der gerade auf Tournee ist, erwischen können. Und da ist die Anchorfrau fürs aktuelle Jahr, ist dann natürlich die Beatrice Egli.
Ja, ich glaube, das zieht schon ganz gut, weil die Felsenbühne ja echt eine schöne Atmosphäre ist. Und ich glaube, nicht nur für Theater, sondern wenn man da auch einen Konzertabend erlebt. Also ich, ist schon was Besonderes. Also auf einem Konzert war ich noch nicht. Nee, aber schon, kann es mir schon gut vorstellen.
Das passt einfach. Also die Felsenbühne hat ja was sehr archaisch Monumentales und gestaltet den Abend tatsächlich sehr, sehr stark mit. Also ich war auch immer eine große Freundin der Waldbühne, ich habe 20 Jahre in Berlin gewohnt. Und so ein Klassikabend Open Air hat nochmal eine ganz, wie sagen wir das, eine ganz verbindende Atmosphäre. Da habe ich immer das Gefühl, da kommen die Leute zusammen. Und da sind wir mit den Konzerten eben auch und es funktioniert sehr gut. Und wir merken, dass unsere Renner häufig schon innerhalb der ersten 2 Wochen ausverkaufen. Also Christa Berg war damals innerhalb von 4 Stunden, glaube ich, weg, 2 Konzerte. Das sind immerhin 4.000 Tickets.
Boah, das ist schnell.
Also das galoppiert wirklich dahin. Ja. Also dieses Jahr Spitzenreiter war Gerhard Polt, der hatte auch innerhalb der ersten Woche über 1.500 Tickets verkauft. Und 1.900 knapp passen rein. Und dann ist das manchmal nach 1-2 Wochen eben schon voll.
Jetzt mal zu dir. Was macht man denn als künstlerische Leitung? Was sind deine Aufgaben?
Leiten. Künstlerisch leiten. Klingt blöd. Nein.
Intendantin, also, oder? Ist das das Synonym?
Das ist das klassische Intendantmodell.
Genau, ja, okay.
Also der Intendant ist normalerweise das Künstlerische mit zugeordnet. Ich bin in der Doppelspitze gemeinsam mit meinem kaufmännischen Theaterleiter, dem Matthias Fischer. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil die Sachen, die dann ein bisschen dröger sind, auf einem anderen Schreibtisch liegen. Also ich bin tatsächlich die Frau fürs Programm. Heißt, ich suche die Stücke aus. Also was wird gespielt? Allerdings auch alles, was Künstler ist, wird von mir gefunden, engagiert. Also alle RegisseurInnen, alle AusstatterInnen, Bühnenbild, Kostümbild, Dramaturgin, also jemand, der vielleicht immer drüber guckt und sagt, müssen wir aber noch mal was streichen oder verändern oder ihr habt keine Pause, da funktioniert das mit dem Übergang nicht, da müssen wir noch mal was dazu schreiben oder sowas. Alles, was Kunst ist, Musik, Choreografie, natürlich sämtliche Darstellende, die Sängerinnen, die SchauspielerInnen, läuft alles bei mir zusammen, heißt, ich bin natürlich auch viel unterwegs und auch am Lesen tun, im Netz unterwegs und in Netzwerken aktiv, um zu schauen, wer sind die spannenden KünstlerInnen, die man auf die Luisenburg holen können, die gut zu uns passen, die Spaß machen, die eine besondere Ausstrahlung haben. Und diese Teams zusammenzustellen, plus auch natürlich, was dann an Sachen bei uns gefertigt wird in den Werkstätten, also speziell Kostüm und Maske gehört auch noch mit zur Intendanz. Technik gehört dann sowohl zur Intendanz als auch zur kaufmännischen Leitung. Auch Ton und Licht, Sachen, die also den Design erfordern und einen hohen künstlerischen Einfluss nachher auf das haben, was man sieht. Das muss alles ich finden.
Ja, bisher hat es ja gut geklappt.
Klopp auf Holz, ne?
2017 hast du ja Michael Lerchenberg abgelöst.
Genau, nach Sommer 17, ja.
Genau, und jetzt auch als erste Frau auf der Luisenburg als Intendantin.
Ja, das passiert mir irgendwie immer, wo ich hinkomme. Ich habe das Gefühl, überall, wo ich übernehme, bin ich dann die erste Frau.
Aber ist doch ein gutes Gefühl, oder? Hast du dir gedacht so, ja, jetzt endlich mal eine Frau hier?
Ich finde es nicht verkehrt, also gerade in der Kunst sind ja ganz viele Künstlerinnen eben auch unterwegs und da ist eine paritätische Besetzung und sagt, dass da genauso viele Frauen in Spitzenpositionen sind wie Herren der Schöpfung, finde ich schon richtig.
Finde ich auch, tatsächlich.
Sind wir uns doch einig.
Wolltest du schon immer Theater machen, ans Theater etwas Kulturelles, etwas Künstlerisches machen?
Ich bin tatsächlich spät berufen. Also ich habe mir bis inklusive der 10. Klasse fest vorgestellt, dass ich Mathematikprofessorin werde.
Oh Gott, ist ja was ganz anderes.
Ja, also auch nicht, auch unter Professorin haben sie mir erst gar nicht eingestiegen. Ne? Da wollte ich wirklich Mathematik studieren, das war mein absolut liebstes Fach. Ich fand das so eine entspannte Art zu denken. Es gibt richtig und falsch und schwarz und weiß und das Ergebnis ist klar und da sind keine Grautöne drin. Das fand ich wunderbar einfach. Also das habe ich wirklich geliebt.
Ich habe es gehasst.
Hätte das vielleicht auch mit Wirtschaft kombiniert. Ich habe dann beim Auslandsjahr, beim Studium auch noch gemerkt, dass ich ziemlich gut in Computerprogrammieren war. Aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, da fehlt ein ganz wichtiger Aspekt des Menschseins, wenn man sich so auf eins fokussiert. Ganz abgesehen davon, dass ich immer ich wollte die Wurzel der negativen Zahl entdecken und dann haben wir in der 10. gelernt, das hat der Herr Gauss schon gemacht und dann war ich so beleidigt. Dachte, was haben die mir sonst alles noch nicht erzählt? Jetzt will ich nicht mehr. Und dann nach dem Abi gesagt, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe ein ziemlich gutes Abi gemacht und dachte so, was tue ich jetzt damit? Und habe gemerkt, dass ich nicht so richtig auf, ich sag mal, Karriere gebürstete, eventuell sogar ein bisschen chauvinistisch angehauchte Umgebung Lust hatte. Und dann ging tatsächlich die Suche los. Es war eher, ich habe dann angefangen, Germanistik, Anglistik zu studieren. Typisch für Frauen meiner Generation. So, sie wissen noch nicht, was sie wollen. Sie fangen mal mit Germanistik, Anglistik an. Ich habe gedacht, es muss da irgendwie noch mehr geben und hatte mit Journalismus geliebäugelt, fand Theater schon immer sehr spannend, hatte aber davon überhaupt keine Ahnung und habe dann über Praktika beides ausprobiert und als ich dann in Amerika ein Jahr studiert habe und da einen Broadway-Produzenten kennengelernt habe, der an unserer Universität ein großes Broadway-Stück vorbereitet, geprobt, gemacht und entwickelt hat, ein neues Stück von Neil Simon, Laughter on the 23rd Floor, da war es dann komplett um mich geschehen. Dann habe ich irgendwie gewusst, das ist es, das wird's. Da war ich aber schon 22. Es ist ein sehr ausfüllender und auch sehr dankbarer Beruf. Und es bringt, also man kann sich mit unglaublich vielen Facetten des Menschseins beschäftigen. Man hat sehr, sehr spannende Leute um sich rum. Das sind diese ganzen enthemmten KünstlerInnen, das ist schon lustig.
Oh ja, das ist wirklich
lustig. Ja, das sind ja so ganz emotional. Natürlich, ich sag mal, das sind die ganzen Hochemotionalen, die natürlich eine ganz eigene Sicht der Welt mitbringen und auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen. Vom Alter, von den Ethnien, von der Religiosität oder eben Nicht-Religiosität, von der sexuellen Ausrichtung. Also das ist schon, also bunter als Theater geht, glaube ich, kaum.
Ich glaube, das kann ich unterstreichen.
Und insofern kriegt man also schon immer so heftige Schippen der Welt mit. Und das ist extrem spannend, auch was so unterschiedliche AutorInnen natürlich schreiben und verfassen und die verschiedenen künstlerischen Handschriften. Es wird einem nicht langweilig. Und dadurch, dass ich jetzt in meiner Ausrichtung das Regieführen, das Schreiben und auch das Produzentische, also wirklich so, ich bin im wahrsten Sinne Theatermacherin und ich mache alles drei gerne. Ich kann das mal vereinen und wirklich das eigene Stück schreiben, Regie führen und produzieren. Und ich kann mir sagen, das Stück ist spannend, das will ich unbedingt produzieren oder unbedingt inszenieren. Das ist dann schon sehr vielfältig, was man da einfach umsetzen kann. Und so eine große Bühne wie die Luisenburg-Festspiele sind natürlich auch dankbar. Und man muss auch sehr genau rechnen. Also so ein Kasten mit 2000 Leuten zu füllen und auch wir führen das Ding fast selbsttragend. Und das natürlich künstlerisch wertvoll und selbsttragend, das ist eine Aufgabe.
Ja, vor allem, wenn dann so eine Corona-Pandemie dazwischen kommt.
Ja, das war nicht lustig.
Nein, ich glaube da, egal mit wem man redet. Ja, aber wird dir das manchmal zu viel? Weil Regie, produzieren, dann noch das Ganze leiten.
Ja, das gibt natürlich so Wellen. Also es gibt schon zwischendurch, wo man denkt, oh, was habe ich mir denn jetzt wieder alles auf den Schreibtisch
oder ins Beutelchen reingeholt. Ich merke aber auch, wenn man dann anfängt auszusortieren, wird es mir auch schnell langweilig. Also es ist wirklich so, man sagt, ich muss diesen Drahtseilakt schaffen, dass man herausgefordert ist und balanciert. Aber wenn man dann plötzlich so von der Seite angestupst wird und denkt, jetzt falle ich gleich runter, ist natürlich nicht so lustig. Glaube, die frustrierendsten, also wenn man so frustrierende Momente hat, hat das fast alles dann zu tun, ich sag mal, mit, also ich genieße konstruktive Kritik, aber manchmal kriegt man halt auch dann so einen Rundumschlag von der Seite, wo man sich dann irgendwie unfair behandelt fühlt und so. Mhm. Und da ist man natürlich in so einer Leitungsposition extrem exponiert. Das merken ja auch PolitikerInnen. Also man steht dann für irgendeine Institution, für und alles, was dann gerade mal nicht gefallen hat, ob das Toilettenhäuschen dreckig war oder jemand beim Einlass unfreundlich oder ob sich jemand in einem Stück nicht wieder gefunden hat, weil es zu konservativ oder zu progressiv oder zu schnell oder zu laut oder zu langsam oder zu traditionell oder was auch immer war, das kristallisiert sich natürlich alles an der eigenen Person. Und ich verstehe inzwischen, dass einem Leute sagen, okay, wenn du auf der Einserposition sitzt, brauchst du eine Elefantenhaut. Also gut ist natürlich, wenn man schafft, das abperlen zu lassen und sich dann rausnimmt, wo man sagt, ah, die Person, das stimmt, da kann ich nochmal aufpassen, das ist eine gute Kritik, das muss ich umsetzen. Oder das ist jetzt zwar vorgetragen in einem Ton, der ist echt ziemlich despektierlich, aber an und für sich, ich verstehe das Anliegen und da können wir auch noch was verbessern. Man braucht ja eine Durchlässigkeit zu Kritik und kann sich nicht nur verschanzen. Aber das ist dann schon manchmal anstrengend fürs Gemüt einfach. Also man muss schon ein bisschen was abkönnen. Wir haben ja vorher schon mal den Herrn Gauss bemüht, denn es gibt die Gaußsche Normalverteilung. Man sagt auch bei Noten immer, die haben so die Gaußsche Normalverteilung, gibt weniger Einsen, ein paar Zweien, viel Dreien, Vieren, weniger Fünfen, möglichst keine oder sehr wenige Sechsen. Also wo man sagt, 10% läuft besonders gut, 10% läuft besonders übel und 80% ist irgendwo in der Mitte. Und wenn man mit so einem Anspruch auch ans Leiten rangeht und man sagt, okay, 10% meiner eigenen Entscheidungen sind brillant, 80% sind so in Ordnung und 10% vergessen wir mal ganz schnell wieder. Also dann kommt man damit ganz gut zurecht, weil natürlich ist man nicht über alle Kritik erhaben, ist ja logisch. Und ich sage auch meinen Mitarbeitenden immer, geht davon aus, ich kann mir nicht von 100 Leuten alle Anliegen und alle Sachen im Detail merken. Ich muss entscheiden und dann ganz schnell auch wieder Sachen in den Papierkorb verschieben, weil ich es nicht auf der Festplatte behalten kann und dann wieder abrufen. Sagt, ihr müsst mich erinnern, was nochmal vielleicht das Anliegen, das Thema war zu bestimmten Sachen. Und natürlich ist auch die Chefin nicht sakrosankt und geht davon aus, wenn er von mir eine Entscheidung kriegt, ist dann auch mal Müll dabei. Und wenn es sehr müllig ist, dann kommt er halt nochmal und erklärt mir, warum die Müll war und dann gucken wir mal, ob ein anderer Weg besser ist.
Ja, aber so ist es, glaube ich.
Ja, das gehört dazu.
Und mit den Reaktionen von den Zuschauern, ich meine, das ist ja so. Also ja, manches klar. Gefällt, manches gefällt nicht. Ich glaube, das kann man.
Man macht ja auch einen breiten Strauß auf, damit er eben unterschiedlichem Zielpublikum gefällt. Also ich weiß, dass ich mich auch mal mit jemandem auseinandergesetzt habe und sagt, ihr Programm ist gar nicht mehr für mich. Ich sage, ja, aber es soll doch auch nicht komplett für Sie sein. Ja. Sie sagen, Sie finden davon die zwei Stücke besonders spannend, dann gehen Sie doch in die,
doch, oder?
Und das ganz ehrlich.
Genau.
Das Jugendstück, wenn ich sie jetzt vor mir gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch gar nicht für sie so konzipiert.
Ja.
Und das, also auch das, der Kunstmarkt, wenn man so möchte, ist ja dafür da, dass sich viele drin finden, aber das nicht one size fits all, sondern dass jeder das eigene findet und natürlich muss man dann auch eine entsprechende Breite anbieten.
Genau.
Und es muss eine Breite sein, die eben ermöglicht, dass schon ein paar tausend, vielleicht auch ein paar zehntausend Tickets verkauft werden für eine spezielle Aufführungsserie.
Obwohl meine Mama hat mal zu mir gemeint, war das dieses Jahr oder war es letztes Jahr? Es ist noch nicht so lange her. Sie hat noch kein Stück gesehen auf der Luisenburg, was ihr nicht gefallen hat. Also von daher, und sie war auch echt in vielen unterschiedlichen Sachen. Also
toll.
Also Musicals generell ist immer gut. Also ich glaube, ich weiß nicht, wir können einfach uns nicht nicht begeistern für Musicals. Ich glaube, da ist immer alles toll. Aber ja.
Ja, da haben wir inzwischen auch eine große Bandbreite. Da haben wir natürlich die sehr unterhaltenden. Also unter meinem Vorgänger ist sehr viel klassisch kommerziell komödiantisches Musical gemacht worden. Und wir sind jetzt da, glaube ich, sehr breit aufgestellt und haben jetzt, wie gesagt, das große Dramatische wie West Side Story oder letztes Jahr Jesus Christ Superstar, haben aber dann natürlich auch was einfach herzerwärmend und entertaining ist, wie ein Sister Act dabei, haben die neuen Sachen dabei. Die Kalte Freiheit hat sich wirklich um Freiheit im Kalten Krieg gedreht, hier an der bayerisch-tschechischen Grenze. Also da sind wir schon, ich glaube, breit aufgestellt und wo ich sehr stolz drauf bin, dass wir wirklich in diesem großen Scope, in dem wir da arbeiten, auch wirklich schaffen, in dem Bereich Neues und künstlerisch Besonderes auf die Bühne zu stellen und da eine Autorenförderung auch zu machen und da Sachen rauszubringen. Das schafft, ich sag mal, fast gar keine Bühne, diesen Musical-Bereich so wertvoll mit Entwicklung und einem sehr breiten Repertoire und Spektrum aufzustellen.
Genau, du hast ja schon gemeint, du führst ja auch Regie. Wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ich meine, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Regiehandschriften. Ich persönlich komme jetzt wirklich extrem stark vom Text. Da merke ich dann doch, dass Germanistik, Anglistik für was gut ist. Ne? Das heißt, ich versuche als erstes mal zu schauen, ist das eine Geschichte, die mich interessiert und finde ich die Charaktere spannend? Und dann sehe ich mich in der Regie sehr stark als Bebilderer der Fantasie des Autors oder der Autorin. Ja, also sagen, okay, ich versuche das zu bedienen und möglichst den einfach da tolle szenische Abläufe draus zu machen, dem Text in den Charakterentwicklungen gerecht zu werden, dem den richtigen Rhythmus zu geben und natürlich auch eine Bilderebene dazu suggerieren, die zum Stück passt. Es gibt natürlich auch was so das klassische deutsche Regietheater, was dann eher die Regie als die hauptkreative Kraft sieht und den Text als was, ich sag mal, als ein Steinbruch, aus dem man sich bedient und besonders schöne Steine nimmt und aber zu einer neuen Skulptur zusammensetzt. Das bin ich eher nicht. Ich denke eher, oh ja, die Skulptur ist da und ich schärfe sie jetzt und bringe sie möglichst schön zum Leuchten. Und dann haben wir natürlich auch eben die anderen RegisseurInnen, die arbeiten und jeder einen eigenen Schwerpunkt hat. Ich bin besonders gut in diesen Charakterentwicklungen, erzählenden Sachen und auch in großen dramatischen Geschichten durchaus auf eben auch so eine große Bühne zu bedienen und auch mit großen Ensembles umzugehen. Das ist so, ich sag, da habe ich Spaß. Und insofern sitze ich, glaube ich, auch auf der Luisenburg ziemlich gut, weil die Luisenburg einen großen Ausschnitt dessen, was ich als Regie ziemlich gut umsetzen kann, braucht, um gut zu wirken. Also ich inszeniere da gerne.
Sehr schön. Es macht Spaß. Was macht dir denn noch so Spaß am Theater? Also generell einfach so allgemein.
Ich meine, in der Regie ist natürlich toll, in diese ganzen Charaktere reinzukriechen und dann sowas den Darstellerinnen auch zu vermitteln. Und also die Arbeit, die direkte Schauspielarbeit ist das, was mich sehr erfüllt. Weil man dann das Gefühl hat, man arbeitet sehr eng zusammen und dann entsteht daraus eine Figur, die einfach glaubhaft ist, die berührt, die ihre Ängste hat und wo man sagt, die versteht man rundherum. Ob das eine sympathische Figur ist oder eine unsympathische Figur, ist dann, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass man eben sagt, oh, verstehe ich, wo die Person gerade herkommt. Darum ist für mich Theater auch so wichtig, weil es eine Übung, ich sage, es ist eine Übung in Toleranz. Also man trifft dauernd auf das Fremde und auf das Ungewohnte und bespiegelt es meistens gar nicht intellektuell, sondern eigentlich mehr mit dem Herz. So dieses, kann ich das nachvollziehen als Mensch? Kann ich es nachempfinden? Darum sind Journalismus und Theater für mich auch nah beieinander. Ich dachte, das Theater macht es über die Emotion, das Herz, das Empfinden. Und Journalismus bespiegelt natürlich über die Analyse und die Erzählung. Also insofern hat das für mich eine wichtige gesellschaftliche Funktion und damit nehme ich meine Arbeit als sehr sinnerfüllt wahr. Und wenn ich jetzt selber schreibe, ist das ist eher so meditativ. Da kommt man irgendwie in einen bestimmten Flow und ist eher auf eigene Themen zurückgeworfen und das ist für mich noch stärker schöpferisch eben als die Regie, dass man wirklich, oh, da kommt, das kommt, meistens kommt dieses Gebärdenbild, das finde ich dann so ein bisschen blöd. aber dass man sagt, da man, oder dass man mit einem bestimmten Stoff schwanger geht, aber es hat was davon, dass man wirklich sehr, sich sehr intensiv und wirklich fast meditativ mit was beschäftigt. Das ist auch was einem eine enorme Erfüllung bringt. Das Produzieren ist mit Menschen und Zahlen und Logistik umgehen. Und das Ganze ergänzt sich einfach gut. Also man ist gesamtmenschlich gut ausgelastet in der Position. Macht tatsächlich alles Spaß. Mir hat ein Mitbewohner sehr früh mal gesagt, Birgit, du musst dich doch spezialisieren. Du musst doch eins davon nehmen. Und ich dachte, will ich aber gar nicht.
Keine Lust.
Er sagt, das ist aber so lang so klappt, weil für mich eben wirklich diese drei Aspekte alle wichtig sind und ich das Gefühl habe, wenn ich was weglassen würde, würde mir was fehlen. Darum sage ich, ich sehe mich weniger als Regisseurin, Autorin und Produzentin, sondern als Theatermacherin. Und in jedem Projekt wird dann ein bestimmter Bereich davon eben stärker angesprochen.
Warst du auch mal selbst auf der Bühne gestanden? Hast du auch schon mal gespielt?
Ja, habe ich tatsächlich. Ist aber was mir viel weniger Spaß macht, als Figuren zu entwickeln und zu vermitteln. Also dieses selber Spielen, ich glaube, ich gehe da zu kopfig dran. Also dieses, man muss sich ja dann in so eine Figur auch komplett fallen lassen können. Und ich sag mal, das ist so maximaler Kontrollverlust, damit man wirklich diese Figur füllen kann. Und das liegt mir einfach nicht so gut. Da bin ich nicht so doll.
Ja.
Das können andere viel besser. Also insofern, es zieht mich da nicht hin. Ich habe immer das Gefühl, da fehlt mir was, da bin ich nicht begabt.
Eine Aufgabe braucht man jetzt auch nicht. Nee. Drei reichen.
So.
Ja, du hast schon gesagt, du warst mal in New York am Broadway. Wie war das? Ich meine, das stellt man sich ja schon irgendwie groß vor und besonders.
Das war tatsächlich für mich auch ein ganz, ganz bestimmendes Jahr. Also ich habe an der Duke University in North Carolina studiert für ein Jahr. Das war schon ein besonderes Jahr. Und da habe ich diesen Broadway-Produzenten, den Manny Eisenberg, eben kennengelernt. Das damals schon Anfang 60. Das war so einer der großen Wilden. Der war schon ein Vierteljahrhundert im Geschäft. Und mich hat diese Art unglaublich fasziniert. Also Manny hat bei uns Broadway Producing unterrichtet. Und das hieß, dass der uns irgendwelche Skripts gegeben hat, wo man nicht wusste, wer hat die geschrieben. Und dann sagte, sag mal was dazu. Ja, und dann habe ich schön angefangen zu analysieren, wie man das in Germanistik, Anglistik eben so lernt. Und sagte, Birgit, das interessiert mich doch gar nicht. Aber was macht das mit dir? Das heißt, er wollte eigentlich was macht das emotional mit einem? Und der wollte Empfindungskaleidoskop ein Empfindungskaleidoskop von Rezipieren. Ja, okay. Also was fühlst du gerade wann auf welcher Seite?
Vielleicht ist es besser. Ne, das könnte ich jetzt nicht buchstabieren oder schreiben, wenn man das jetzt sofort machen müsste.
So, was macht das Stück mit dir? Und da ging es immer drum, was löst das an Leidenschaften, an Wut, Ärger, Freude, was auch immer aus. Und ich dachte, aha, ist ja spannend, aha, das ist die Grundlage von Theater, hat er ja eigentlich recht. Und dann haben wir es hingekriegt. Also ich habe ein Stück auch in der Entwicklung verfolgt und hatte diesen Broadway-Producing-Kurs und habe mich über ein Stück unglaublich aufgeregt. Also das ging wirklich so an meine Grundfesten und ich konnte gar nicht so schnell das formulieren, gerade noch auf Englisch, was das mit mir macht, im Gegensatz zu was das mit den anderen Leuten in meiner Klasse so gemacht hat. Und ich weiß, dass ich nachher vor Wut heulend vor dem Manny gestanden habe und gesagt habe, Manny, das ist unfair, ich kann das nicht so schnell formulieren, aber du hättest mir mal 2 Minuten geben sollen, bevor du den nächsten dran nimmst. Und ich sag, girl, that's passion, do you want a job? Und dann war ich im Sommer für 4 Monate am Broadway, war bei ihm im Büro, hab dann da Arthur Miller und Neil Simon rein und rauslaufen sehen und hab mir halt auch mich einmal durchs gesamte Broadway-Repertoire durchgucken dürfen.
Oh ja, das ist natürlich auch.
Das heißt, ich habe mitgekriegt, cool, wie produzieren die, auch wie klein da so ein Backstage-Office ist und wie intensiv die Zusammenarbeit. Also ein Office ist ja nochmal was ganz anderes als jetzt die eigentliche Arbeit am Produkt, an der Bühne. Und mit welcher Leidenschaft und Ernsthaftigkeit das vor sich ging und mit welcher Liebe zu den Künstlern, dass man aber auch immer mal Nein sagen musste, mal Ja sagen musste und durfte dann mich einmal, da ist es wieder das Kaleidoskop dieser ganzen Bühnenstücke durchgucken. Und danach war ich infiziert. Dann war für mich irgendwie klar, das werde ich, das ist mein Beruf, ich muss ans Theater. Bin zurück nach Deutschland und habe festgestellt, dass hier alles ein bisschen anders läuft als im angloamerikanischen Raum. Und wahrscheinlich habe ich darum auch jetzt diese Spezialisierung auf Entwicklung und große erzählende Sachen, weil das ist, was am Broadway mich mal getriggert hat.
Was sind denn so die größten Unterschiede zwischen deutschem und amerikanischem Theater? Oder ja.
Das geht damit los, dass das angloamerikanische Theater U und E automatisch zusammendenkt. Also es ist ganz klar, dass ein Stück einen Anspruch haben soll und sich möglichst gut verkaufen soll.
Okay.
Und in Deutschland ist so, weil es eben das geförderte Theatersystem gibt und das kommerzielle Theatersystem, und das Gefühl, okay, die Kommerziellen, die machen unterhaltsames Zeug, was aber eigentlich künstlerisch Dreck ist. Und dann gibt's die geförderten Häuser, die machen Kunst, aber Kunst kann sich nicht verkaufen. Und in ganz vielen, auch in Künstlerbiografien, liest man immer, dass Erfolg und Inhalt, Qualität, es geht nicht immer zusammen. Also man kann nicht automatisch sagen, je künstlerischer es ist, umso weniger Kasse macht's und je mehr Kasse es macht, umso größer oder weniger Kunst ist drin. Und das habe ich am deutschen Theatersystem tatsächlich nie verstanden. Ich habe gesagt, es muss doch sein, dass man sagt, ich brenne für den Inhalt und suche für den Inhalt die bestmöglichste Form mit allem, was mir am künstlerischen Handwerkszeug zur Verfügung steht, und versuche mit diesem Inhalt die maximal mögliche Zielgruppe zu erreichen. Und das ist für mich immer der Ausgangspunkt, wo ich denke, der Stoff, das Thema, wie setze ich das um, dass das in seinem Inhalt ganz klar erhalten bleibt und dann aber auch in der Umsetzung möglichst viele Leute erreicht mit dem Anliegen, und welche künstlerischen Mittel sind dafür die besten. Und da muss ich nicht über Anbietern mit dem Publikum oder so nachdenken. Also es gibt so viele Wertungen und Überlegungen, was Kunst und was nicht Kunst ist im Deutschen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, Kunst gibt's gar nicht. Es gibt ein Anliegen, was dann bei vielen Leuten ankommt oder eben auch nicht. Und manchmal ist es auch Zeitgeist, ob was ankommt. Und dann ist es für 10 Jahre ganz groß und dann nicht mehr. Und manche Sachen lassen sich ganz lang rezipieren. Das weiß man beim Machen, finde ich, immer gar nicht so. Man ist ja mittendrin. Insofern ist, was ich am amerikanischen System so befruchtend fand, dass man ja so nah am Stoff und so die Idee, wie es losgeht. Was natürlich am deutschen System super ist, ist diese Vielfalt. Dass es eben so viele Produktionsorte gibt, dass die sehr gut ausgestattet sind, dass man sich mehr Experiment auch leisten kann, dass man mehr ausprobieren kann. Ich habe manchmal das Gefühl, der angloamerikanische Markt stellt weniger her und sortiert viel mehr aus. Aber wenn er produziert, hat man halt eben häufig auch, dass man sagt, da kommt eine sehr, sehr hohe Qualität, die dann auch national und international vermarktbar ist, heraus. Und der deutsche Markt stellt viel mehr her. Aber das ist manchmal so übersichtlich, dass man die Diamanten gar nicht unbedingt erkennt, dass die auch nicht unbedingt weitergetragen werden. Also dass viele Rohdiamanten liegen bleiben und man auch sehr viel hat, was dann so in der Mittelklasse irgendwie verharrt. Weil man auch so viel produzieren muss natürlich. Also so ein normales Theaterhaus hat ja jeden Monat mindestens eine Premiere.
Ja.
Und das ist ja Fließband. Und dann muss das natürlich immer aufs Stück angepasst werden und mit den Darstellern und besetzt und eine eigene Ausstattung. Das ist schon echt viel. Also darum genieße ich auch, dass ich bei der Luisenburg sage, ach, ihr habt 4 Stücke im Jahr und habe da schon manchmal das Gefühl, gerade wenn man dann Neues noch dazu macht, dass, oh Gott, schon wieder ein neues Stück. Jetzt muss ich mich aber wieder einarbeiten, tun, machen. Also die ganz großen kommerziellen haben ja manchmal Entwicklungszeiten 3, 4, 5 Jahre. Ja. Es kann, also bis so ein Ding ans Broadway kommt, können Sachen in Amerika auch manchmal 12 Jahre dauern.
Wow, das ist schon krass.
Das ist dann schon krass. Ich meine, das muss man ja auch als Künstler dazwischen. 12 Jahre, ich muss von irgendwas leben.
Das irgendwie, da vergisst also, man vielleicht auch den Text.
Ne? Also da ist wieder das deutsche System viel dankbarer, weil einfach insgesamt mehr Kunst und mehr Möglichkeiten vorkommen. Das hat beides was für sich.
Du warst in New York, in Berlin, in Wien, Amsterdam auch?
Ich habe mit der Companions Opera Amsterdam gearbeitet, aber das war eher in großen Hallen im deutschsprachigen
Raum. Ah ja, okay. Aber auf jeden Fall bist du ja echt schon rumgekommen.
Jetzt kommt die Frage.
Was hat dich denn so an diesen Großstädten fasziniert? Also, weil ich meine, jetzt bist du in Wunsiedel. Also, der Sprung ist schon...
Hey, sag mal, ich bin geboren in Münster in Nordrhein-Westfalen. Wir sind als ich 8 war, umgezogen nach Regensburg. Da war ich dann 6 Jahre und mit 14 nach Berlin. Und dann bin ich mit Abstechern nach Wien und New York und im Großen und Ganzen aber 20 Jahre geblieben. Das heißt, also ich bin mit 14 sucht man sich das nicht aus, das zieht man mit der Familie halt mit.
Richtig.
Und dann ist man automatisch, also dann wird man automatisch Stadtkind. Für mich war dann eher irgendwann die Entscheidung, geht man mal aufs Land und versucht mal was anderes. Also gerade in Berlin, da differenziert sich ja Kunst und Kultur enorm aus. Also da wird dann nicht mehr gefragt, arbeitest du am Theater, sondern ist es die Volksbühne oder ist es das Deutsche Theater oder ist es Berliner Ensemble oder Gott, Musical ist da eine ganz andere Welt. Und da hat man so lauter Szenen, die so parallel laufen, wo man sich zwischen so viel entscheiden muss. Und vorher schon gesagt, ich sehe mich doch ziemlich stark als Universalistin. Und ich hatte, nachdem ich ein Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff war, in fremden Ländern immer das Gefühl, okay, Großstädte funktionieren eigentlich überall auf der Welt ziemlich ähnlich. Und so dieses sehr Ursprüngliche von einem Land, diese Traditionen, wo kommt das her, wo hat sich das hergebaut, woher kommen bestimmte Strukturen und Einstellungen? Da hatte ich immer das Gefühl, ich bin an den kleinen Orten mehr an der Wurzel der Dinge. Und dann kam die Möglichkeit, erstmal ins Sauerland zu gehen, zu einer der größten Amateur-Freilichtbühne Nordrhein-Westfalens, der Freilichtbühne Hallenberg. Und ich dachte, das probierst du mal aus. Und da habe ich dann gemerkt, das ist 2000 Leute der Ort. Da und 10% dieser 2000 Leute stehen dann auf der Bühne bei einem. Und dann merkt man aber, was Kunst und Kultur an Sinnhaftigkeit stiftet, wie stark das Generationen verbindet, wie stark es resilient macht, wie stark man merkt, ah, wo kommt ein Konflikt her? Hat er mit mir zu tun? Nein. Sachen zuzuordnen, eben auch emotional-menschlich zuzuordnen und dass das auch dem Ort eine Lebensfreude gibt, sowohl für die Besuchenden als auch in seiner eigenen DNA. Also dieses Schaffen von Theater, ich weiß, dass da im Sauerland häufig den Schülern gesagt worden ist, ah, du machst Theater, ne? Arbeitest du da an der Freilichtbühne? Merkt man, weil man merkt ja, dass die Kinder sich anders entwickeln, weil sie eben eine sehr ganzheitliche Betrachtungsweise dadurch auch mitkriegen. Und das fand ich extrem befreiend und befriedigend, fand ich toll. Und habe dann auch ein eigenes Festival gegründet und aufgebaut, auch mit 9 Stücken sogar. Das wurde dann so Kult in der nordhessischen Region, die Schlossfestspiele Biedenkopf. Und dann war irgendwann, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt da so organisatorisch und was man machen kann, den Plafond erreicht, jetzt könnte es mal wieder was Neues sein. Und dann wurde gerade hier die Intendanz frei. Dann habe ich mich da mal hin beworben und es hat geklappt.
Und es hat geklappt. Und deine Familie, du hast ja einen Sohn und einen Mann, die kommen dann auch mit.
Die kommen mit. Ich habe den, also gerade als Künstlerin ist man natürlich extrem viel unterwegs. Und Mein Mann ist dankenswerterweise auch Künstler, der ist Regisseur und Schauspieler und versteht natürlich das Business. Und wir haben ziemlich früh gemerkt, dass ich von uns beiden die ehrgeizigere und zielstrebigere bin. Dass er eben so, ach, gucken wir mal, was kommt. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt der Beziehung sagt, okay, also der Motor für Job und Einkommen, das ist die Birgit und der Peter ist supported und guckt mal, was sonst so passiert. Was natürlich heißt, dass mein Mann sich auch ein gutes Stück in seinen Bedürfnissen als Künstler zurückgenommen hat. Da bin ich ihm sehr dankbar und auch die Familie hat größtenteils, also das Kind, den Sohn, da hat Peter natürlich ganz viel geleistet, viel mehr vom Haushalt und so gemacht. Aber wenn man dann mal in so einer Leitungsposition ist, verlangt die natürlich zeitlich an Anwesenheit, an Beschäftigung sehr viel. Und mein Sohn sagt inzwischen, ach, ihr habt die traditionelle Beziehung einmal umgedreht. Also Mama ist die Versorgerin und Papa ist der Kümmerer. Okay, so kann man es auch sehen.
Der war auch mit auf dem Kreuzfahrtschiff.
Genau, der war auch mit auf dem Kreuzfahrtschiff. Kennengelernt habe ich Peter bei den Vereinigten Bühnen Wien bei Tanz der Vampire. Mhm. Da war ich Produktionsleiterin und er war Tontechniker. Hatte aber eigentlich Schauspiel studiert und dann, gut, sind wir da zusammengekommen und dann hat sich auch relativ schnell ergeben, dass man einfach künstlerisch auch weiterarbeiten und selber produzieren will. Und ich sag, so ein Riesenschiff wie Tanz der Vampire, die Roman Polanski als Regisseur holen, die haben da nicht unbedingt auf Hohenegger Simler gewartet, die da so mit Ende 20, Anfang 30 startbereit stehen. Und dann haben wir uns erstmal nach Berlin sind wir gegangen, haben im Berliner Off wieder relativ viel gearbeitet, haben dann projektemäßig eigentlich im gesamten europäischen Raum gearbeitet mit Regieprojekten, Schreibprojekten, Produktionen, Produzierprojekten. Peter hat wieder gespielt, gesungen, tatsächlich auch Bühnenbilder gemacht und zur Regie ist er gekommen, als er für mich mal einspringen musste. Und ich dann nachher dachte, das Stück ist jetzt besser geworden, als wenn ich es fertig gemacht hätte. War ein neuer Text, da hat er sehr stärker reingekürzt, als ich mich das getraut hätte. Es hat dem Text sehr gut getan und ich war nachher voll Bewunderung, was mein Mann da so auf die Bühne stellte. Ich dachte, ach guck mal, das kann der auch. So, und seitdem sind wir beide tatsächlich im Regiefach tätig. Aber man merkt, ich habe eher so diesen dramaturgischen Schwerpunkt Dramaturgie, Text, Orga. Und Peter, der eben auch stark Musik und Text gemacht hat, hat dann eher diesen sinnlichen und auch von der technischen Umsetzbarkeit, Bühnenbild, Ausstattung kommenden Aspekt, der ist bei ihm betonter.
Zieht's euch oder dich jetzt immer noch raus in die Welt oder seid ihr jetzt zufrieden mit Wunsiedel?
Ich bin extrem gerne in Wunsiedel. Ich genieße die Natur, ich genieße auch die Ruhe. So eine Großstadt ist schon unruhig, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt sind wieder 12 Premieren jeden Abend. Zu welcher musst du denn hin? Also man fühlt dann irgendwie auch so einen Druck. Den habe ich dann in Wunsiedel nicht so.
Bist du bei jeder Premiere eigentlich dabei?
Ja, bei uns natürlich. Ja. Okay. Ja. Auch im Vorfeld bei den Proben, also dass man so mal Feedback gibt und nochmal in einem Prozess was sagt, das und das ist echt toll. Magst du das nochmal weiter treiben oder da ist irgendwie so ein loses Ende, magst du das nochmal mit reinnähen oder willst du es abschneiden oder so, also einfach als Spiegel zu dienen für die Kreativteams, das ist schon wichtig. Ich bin tatsächlich ganz gern auch so ein-, zweimal im Jahr woanders, einfach um einen Input zu haben. Ich glaube, wenn man in der Stadt ist, will man aufs Land und wenn man auf dem Land ist, will man zwischendurch mal in die Stadt.
Ist so, ich glaube auch. Einfach so Abwechslung so ein bisschen.
Wenn man das dann über Ferien oder natürlich auch die eine oder andere Dienstreise, einfach um sich Sachen anzugucken und einen Input zu kriegen, wenn man das abdecken kann, ist sicherlich gut. Und als Familie wohnt sich aber eben in Oberfranken schon auch sehr schön. Also, und ich glaube, dass die Familie mich persönlich auch noch mal ein bisschen ruhiger und sesshafter gemacht hat, weil man dann halt immer abends überlegen muss, gehe ich weg, gehe ich ins Theater, gehe ich aus oder sitze ich mit meiner Familie auf dem Sofa und finde das irgendwo oder spiele Karten oder irgendwas und genieße das auch. Und dann merkt man doch, das Nest und ist dann auch schön.
Ist auch
das
schön.
Das heimische Sofa ist dann auch nicht so verkehrt.
Ja, das ist auch angenehm, ne?
Genau. Und da hat man ja nun seine ganz Lieben um sich rumsitzen und auch da ist schön, mit denen möglichst viel Zeit zu verbringen, weil es sind halt meine Lieben.
Gehst du denn privat auch oft ins Theater. Hast du dafür überhaupt Zeit?
Also es kommt drauf, also ja, ich gehe viel ins Theater, aber meist aus beruflichen Gründen. Okay. Also meine Theaterbesuche sind eigentlich zu 99% beruflich getrieben. Ich kriege auch den Abstand gar nicht. Also wenn ich drin sitze und sage, ich will mich einfach nur amüsieren, es funktioniert nicht. Man fängt an zu analysieren, okay, also ja. Der Film läuft immer mit. Film kann ich mich zum Beispiel deutlich besser entspannen, weil ich das, also mit der Szene habe ich nie so wirklich geliebäugelt. Und da sind natürlich auch tolle Darsteller und tolle Geschichten, die erzählt werden. Und da habe ich dann, also man sagt, da hat man weniger professionellen Blick, da schaffe ich mehr, den abzuschalten. Natürlich freut man sich dann auch, wenn jemand besonders gut spielt oder so, aber also wir schauen tatsächlich sehr gerne Film und Serien.
Ja, okay, das kann ich schon verstehen, weil während meines Studiums, ich habe Theater- und Medienwissenschaften studiert, und wenn man dann mal so, weiß ich nicht, irgendwas besprochen hat und dann schaut man einen Film und denkt sich, ich weiß, wie das heißt und diese Einstellung und so, und das war ja nur für so eine kurze Zeit und da, ich meine, jetzt habe ich schon wieder alles vergessen, aber ja, und wenn man dann halt, ja, ich glaube schon, dass man einfach einen ganz anderen Blick drauf hat oder dann fällt so, einem dann irgendwas auf und ja.
Und beim Theater gucke ich natürlich auf Ausstattung, Umbauten, wie ist es beleuchtet, wie ist der Sound, und beim Film denke ich eben zum Beispiel über Schnitt einfach gar nicht nach. Und dann wird man auch wieder reingesogen und das genieße ich natürlich sehr.
Aber was war jetzt, wenn du jetzt zurückdenkst, so, welches Stück hat dich geprägt oder was hat dir besonders gefallen, was ist dir in Erinnerung geblieben? Weil man hat doch immer irgendein Musical oder irgendein Theaterstück, wo man noch 20 Jahre später darüber nachdenkt. So.
Ja, aber das sind so viele.
Das ist so viel,
man natürlich viel gesehen hat. Ich weiß, dass ich ein grandioses Gespenster am Deutschen Theater in Berlin gesehen habe. Ich meine, mit Ulrich Mühe in der Hauptrolle. Ich weiß, dass ich ein tolles Kunst gesehen habe. Ich habe bei der Prater der Volksbühne Richard der Dritte gesehen mit der Frau Winkler als Richard den Dritten. Das, boah, war das gut. Oh, meine Fresse. Ich habe als Kind irgendwann mal Joseph in der Schulaufführung gesehen und fand das total cool. Zum Musical bin ich tatsächlich mit 18 gekommen, als ich in Wien mir Les Miserables angeguckt habe. Ich hatte davor mit Musical gar nichts am Hut und das hat mich weggeblasen. Also einfach diese Opulenz und Musik geht einem ja noch mal ganz anders ins Herz und nimmt eben auch den Umweg über den Kopf nicht, das, was bei Text vielleicht nochmal was anderes ist, und dazu dieses tolle Schauspiel und diese tollen Rollen auch auf Weltliteratur, das hat mich richtig erwischt, fand ich toll. Aber es gibt tatsächlich wirklich viel Gutes. Also ja, ich habe auch meine Wilhelm Tell, und ich habe unglaublich gerne Schiller gelesen. Schiller habe ich geliebt als Dramatiker. Ich habe mich durch die ganzen englischen und amerikanischen neuen Autoren so ab 1950 gewühlt. David Mamet, Harold Pinter, fand ich großartig. Ich weiß, dass ich mich in irgendeiner Komödie, also Othello darf nicht platzen, am Kurfürstendamm, er hätte mich vor Lachen wegkugeln können. Hat natürlich mit Richard III., mit Anken, mit Winkler überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt viel Gutes und viele Seherlebnisse, an die ich sehr gerne zurückdenke. Gibt natürlich auch ganz viel Masse, wo man sagt, alles vergessen.
Ja, klar. Aber ich denke mir dann immer so, ja gut, das ist wahrscheinlich so subjektiv. Aber ich glaube, bei manchen Sachen, weiß ich nicht, bei manchen Theateraufführungen dachte ich mir schon mal zwischendrin so, ist das wirklich was irgendjemand hier im Raum gut findet? Es also waren schon komische Sachen dabei mal.
Also jetzt habe ich natürlich immer alle Sachen auf der Luisenburg gesehen, aber ich sag mal, die Dinger, die mich in den letzten Jahren ganz stark erwischt haben, war Billy Elliot. Das fand ich total beeindruckend, wie dieses, also geht um einen Jungen aus dem, glaube ich, so, also irischer Arbeiterschaft mitten in irgendwelchen Arbeiteraufständen, der unbedingt klassischen klassischen Tanz machen möchte und dann irgendwie auch noch rausfindet, dass er schwul ist. Und das war so grandios geschrieben und performt. Also das hat mich erwischt. Der Evan Hansen, da geht's drum, jemand, der ein bisschen autistisch unterwegs ist, in der Schule eher gemobbt wird und plötzlich gibt's an der Schule einen Toten und alle denken, er ist der beste Freund und alle wollen dann mit ihm Kontakt haben und wie der mit den auf sozialen Medien dann plötzlich so gepusht wird und sich dem nicht entziehen kann, dass er everybody's darling ist und aber eigentlich damit gar nichts zu tun hat und dann so seine Authentizität sucht. Der Evan Hansen, auch ein Wahnsinnsstück. Und das sind so Dinger, die laufen dann am West End und sagt, das ist meistens tänzerisch, gesanglich, schriftstellerisch, auch in der Ausstattung blendend und geht mit solchen Themen gleichzeitig um. Also das würde ich mich, glaube ich, nach Deutschland als Musical jetzt nicht zwingend trauen, an so eine große Bühne wie bei uns zu holen. Und wie gesagt, da läuft's dann ausverkauft jahrelang auch in großen Theatern. Also da gibt's schon tolle Sachen.
Hast du persönlich noch irgendeinen Wunsch, was du mal, welche Geschichte du mal auf die Felsenbühne in Wunsiedel bringen möchtest? Also ich meine, manches steht ja schon fest, denke ich mal, für die nächsten Jahre, da will man ja nichts verraten.
Ehrlich gesagt, sind es eher so Themen, wo ich sage, darüber würde ich gerne noch schreiben. Also ich merke, es gibt so Themen, mit denen, die mich dann so umtreiben. Ich sage, da würde ich gerne selber mal was zu machen, weil das nochmal eine andere Erfahrung ist. Ich würde gerne was nochmal zu meiner Ost-West-Erfahrung, auch so in, also meiner, also generell so dieser Teilung, die in Deutschland halt war zum Kalten Krieg. Das ist ein Thema, was mich gerade sehr berührt. Ich finde auch künstlerisch extrem spannend, diesen Unterschied zwischen demokratischem und autokratischem System. Also man sagt ja, dass im Moment so eben diese beiden Systeme aufeinander prallen und jedes dieser Systeme tut natürlich menschlich was mit einem und gestaltet den Alltag und das Menschsein in jedem Moment natürlich mit. Sowas fänd ich für mich sehr spannend zu sagen, da würde ich gerne noch mal vielleicht auch nicht nur ein, sondern wirklich noch mal zwei oder drei Geschichten drüber schreiben. Also das sind Dinger, die ich cool finde. Ich lese gerade Das achte Leben, was auch so 100 Jahre Sowjetgeschichte über eine Familiengeschichte erzählt und was da jedem Einzelnen passiert und auch wie jede Person in der Familie anders mit dem System und den Zwängen umgeht. Das Roman auf 1300 Seiten. Brillant.
Ein Schinken.
Ein Schinken, aber geil.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was noch so kommt. Ich glaube, wir können das auch langsam mal beenden. Ist ja doch ein bisschen geworden von der Zeit her.
Auf jeden Fall.
Aber danke, dass du da warst. Auch mal so einen Einblick zu bekommen, einfach mal so ein bisschen anders ins Theater. Weil es ist halt schon mal, es ist halt einfach ein Unterschied, wenn man einfach nur als Zuschauer oder Zuschauerin ins Publikum geht, sich da reinsetzt und das Stück anschaut oder wenn man halt noch so ein bisschen mal über die Hintergründe oder sowas ein bisschen erfährt.
Ich bedanke mich auch. Normalerweise komme ich ja dann ins Radio, habe dann meinen Flyer dabei und sage zu jedem Stück, warum müssen Sie das jetzt angucken? Die besonderen Werbebotschaften sind und der Schauspieler ist toll und da ist besonders. Und so ist es natürlich auch mal schön, ja, weil es eben so das Gesamtbild ausbreitet, was man da so tut und treibt.
Genau. Dann danke auch an unsere ZuhörerInnen. Lob, Kritik, Themen und Gastwünsche könnt ihr uns natürlich zuschicken per Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Und auf Instagram sind wir natürlich auch kulturkiosk_der_podcast. Und ich sag ciao.
Tschüss.